Eine Woche ist es her, da haben wir Ostern gefeiert. Ich war mit vielen von euch zusammen auf dem Schönblick bei der Ostertagung des CVJM. Am Ostermorgen gibt es immer eine Auferstehungsfeier auf dem Sportplatz mit Posaunenchor und wir hören die Osterbotschaft. An diesem Sonntag lag ich aber in meinem Bett. Hundeelend, weil mich ein blöder Infekt erwischt hatte. Aber mein Zimmer lag so, dass ich den Posaunenchor von Weitem hören konnte. Und ich kenne die alten Osterchoräle auswendig. Ich lag also in meinem Bett und habe, so gut es ging, innerlich mitgesungen. Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not. Und das hat mein Herz berührt in meiner kleinen vorübergehenden Not. Das war so tröstlich und hoffnunggebend, dass ich zutiefst wusste, ja, das ist wahr. Jesus ist auferstanden, er lebt und in mir war Freude in allem Elend. Die Wahrheit der Auferstehung. Gerade haben wir in vielen Liedern davon gesungen. Wir haben ein Glaubensbekenntnis gesungen. Wir haben uns das zugesprochen. Jesus ist auferstanden. Hand hoch von euch. Wer glaubt, dass Jesus auferstanden ist? Wusch, die Hände gehen in die Höhe. So habe ich mir das gedacht. Vielen Dank. Ich habe eine Herausforderung für euch. Dreht euch doch mal kurz zueinander, zu dritt, zu viert, zu fünft und sagt euch gegenseitig, warum bist du davon überzeugt, dass Jesus auferstanden ist? Was überzeugt dich? 3 Minuten. So, ihr seid eifrig im Gespräch. Vielen Dank. Jetzt kommt die nächste Challenge für euch. Ich hätte gerne ein paar Voten, die wir miteinander hören. Die Birgit geht mal mit dem Mikro durch die Reihen und ihr dürft euch ganz mutig melden und einfach Stichworte oder einen kurzen Satz sagen. Warum bist du überzeugt, Jesus ist auferstanden? Gleich den weitesten Weg.
Ich finde, dass die nachfolgenden Ereignisse, also für mich persönlich noch mit am eindrücklichsten sind, weil beim weggerollten Stein am Grab könnte man denken, vielleicht hat jemand den Leichnam gestohlen oder so. Aber ich finde, es geht schon mit dem Ostermontag los, mit Emmaus, dass er in verwandelter Form den Jüngern erscheint und Christi Himmelfahrt und die ganzen Ereignisse, die machen das für mich noch glaubhafter als die 3 Tage um Ostern rum, die ja eigentlich für uns die wichtigsten sind und was ganz Besonderes sind, aber das hängt alles irgendwie zusammen für mich.
Wer traut sich noch?
Weil es gute Berichte gibt in der Bibel von Augenzeugen, die Jesus selber gesehen haben nach der Auferstehung.
Für mich ist eigentlich nicht die Bibel und was da steht, was mich überzeugt, sondern dass ich Gott in meinem Leben erfahre und dann für mich klar ist, dann stimmt es auch, was in der Bibel steht. Also sein Wirken ist das, was mich überzeugt.
Ja.
Ich glaube, weil ich selber wieder an mir immer wieder erfahre, dass ich auferstehe, also durch die Kraft, die mir Gott gibt. Eben, jetzt hatte ich gerade eine Gehirn-OP und jetzt bin ich wieder hier, 2 Wochen später.
Vielen Dank euch. Jetzt kann ich mir, glaube ich, die Hälfte meiner Predigt sparen. Die habt ihr jetzt gehalten. Aber ich mache mal trotzdem weiter. Nochmal einen Schritt zurück. Wie war das denn vor 2000 Jahren am Ostermorgen? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe alle Auferstehungstexte angeschaut, die es in den 4 Evangelien gibt. Und es fällt was auf. So einfach war das mit dem Glauben an die Auferstehung nicht. Fast alle Berichte beinhalten Hinweise, dass die, die Jesus nahestanden, es zunächst nicht glaubten. Ich nehme euch mal kurz mit, wirklich in einem Galopp durch die Ostergeschichten. Da kamen erstmal die Frauen ans Grab. Die begegnen einem oder mehreren Engeln, je nach Evangelium. Sie begegnen also einem göttlichen Wesen, hören die Botschaft der Auferstehung und sie glauben. Aber dann. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. So steht's in Lukas 24. Dann gehen Petrus und Johannes zum Grab, sehen die Leintücher und das leere Grab. Der eine, Johannes, von dem wird gesagt, er glaubt. Von Petrus lesen wir in dem Bericht nichts, an anderer Stelle heißt es nur, er wunderte sich. Es reicht auf jeden Fall nicht, für die anderen Jünger zu glauben. Dann kennen wir die Geschichte von Maria Magdalena, der Jesus persönlich begegnet ist. Und auch da lesen wir: Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt, 2 von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Das sind jetzt erstmal ein paar der Berichte. Zunächst mal herrscht wohl eher Unglaube als Glaube. Aber wundert's? Ist das nicht völlig nachvollziehbar? Schließlich war ja noch nie jemand von den Toten auferstanden. Und wie ist das denn nun mit der Wahrheit der Auferstehung? Ich bin in der Vorbereitung auf einen Vortrag von Johannes Hartl gestoßen und darin fragt er, was spricht denn für die Auferstehung? Und das zählt er in, finde ich, sehr guter Weise auf. Dass Jesus gekreuzigt wurde, das wird noch allgemein als wahr anerkannt. Das ist historisch auch recht klar bewiesen. Dann gibt es immer wieder Argumente, naja, Jesus könnte ja die Kreuzigung überlebt haben. Nein, das geht nicht. Wenn römische Soldaten beschlossen haben, dich zu kreuzigen, dann ziehen die das durch. Punkt. Das kann man nicht überleben. Dann gibt es manchmal doch das Argument, das Grab war gar nicht leer. Aber das wäre doch völlig nachvollziehbar, beweisbar. Das hätten die Römer mit Sicherheit gecheckt. Die Geschichte der Auferstehung könnte erfunden worden sein von den Jüngern. Da haben wir ein Problem. Ich erfinde doch nur etwas, wenn mir das in irgendeiner Weise nützt. Die Jünger hat diese Nachricht, diese Botschaft von Jesu Auferstehung fast alle das Leben gekostet. Johannes Hartel hat so formuliert, die Berufsaussichten für die Jünger oder für Christen im ersten Jahrhundert war entweder Pechfackel oder zu Löwenfutter werden. Ist nicht besonders reizvoll, warum sollte man sowas erfinden? Zeugen waren bereit, für diese Botschaft zu sterben. Wir haben es nicht mit einem Märchen zu tun. Es gibt Zahlen, Daten, Fakten. Das ist zu der Jahreszeit passiert. Der war Kaiser, der war Statthalter. Es ist ein ganz klarer Bericht, kein Märchen, kein Es war einmal. Für die Wahrheit dieser Geschichte spricht, dass die Berichte nicht hundertprozentig gleich sind. Wer von euch gerne Krimis liest, der weiß, wenn ein Kommissar zwei völlig deckungsgleiche Aussagen bekommt, dann spricht das dafür, dass es abgesprochen ist. Da stimmt was nicht. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt verschiedene Perspektiven, aus denen berichtet wird. Und das macht diese Berichte glaubwürdig. Die Überlieferung der Berichte ist viel exakter als viele andere antike Quellen, die wir haben und die wir glauben. Der Abstand zwischen dem Ereignis der Auferstehung und der historischen Quelle, die wir zur Verfügung haben, ist viel, viel kürzer als die meisten anderen antiken Quellen zu historischen Ereignissen, die wir haben. Keine 100 Jahre, andere Quellen sind oft 1000 Jahre alt oder 1000 Jahre später oder mehr. Und was sehr auffällig ist, ist, dass die Botschaft der Auferstehung sich im Land der Augenzeugen zur Zeit der Augenzeugen verbreitet hat. Nicht erst später in irgendeiner Weise verklärt wie eine Legende oder so, sondern nein, die Augenzeugen konnten sagen, ich war dabei, ich habe es erlebt und das hat sich verbreitet. Und ein letztes, so wie die Simone es auch vorhin gesagt hat, es gibt Menschen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, die erleben Jesus, die haben ihn erlebt und haben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt, bis heute. Es spricht also einiges dafür, dass die Berichte stimmen. Aber was braucht es nun, um glauben zu können? Genauso wie von den zweifelnden Jüngern in den Ostertexten die Rede ist, so gibt es ja auch die, die glauben. Und was haben die gemeinsam? Das ist gar nicht so einfach, das ist nämlich unterschiedlich. Da haben wir zunächst die Begegnungen mit Jesus selber. Die Emmausjünger wurden gerade genannt, die unterwegs sind, weg von Jerusalem. Jesus kommt zu ihnen und erklärt ihnen all das, was geschehen ist. Zum Schluss erkennen sie ihn daran, dass er das Brot bricht. Das ist ihnen vertraut, eine Geste, etwas, das Jesus tut, das haben sie erlebt und sie erkennen, ja, das ist wahr, das ist Jesus. Die Maria Magdalena, sie begegnet Jesus im Garten in der Nähe des Grabes und sie erkennt ihn nicht. Sieht Jesus anders aus oder ist sie vielleicht so gefangen in ihrer Trauer, dass sie gar nicht richtig hinschauen kann? Das wissen wir nicht. Aber was ist entscheidend? Jesus spricht sie mit ihrem Namen an. Das ist vertrauter, geliebter Klang. Maria. Stell dir mal in einem kurzen Moment vor, wie das ist, in einer Stille. Jesus sieht dich, meint dich, ist wegen dir hier und er spricht dich mit deinem Namen an. Das berührt unser Herz. Dann gibt es die, die einem Engel begegnen. Okay, sie begegnen nicht Jesus selber, aber sie bekommen eine Botschaft von göttlichen Boten. Sie kommen in Berührung mit Gottes Realität und mit seiner Herrlichkeit. Und das hilft ihnen zu glauben. Dann gibt es da noch den Johannes. Dem reichte es, die Leintücher im leeren Grab zu sehen. Und von ihm wird geschrieben, und er glaubte. Johannes, okay, das ist der, von dem immer in dieser Weise so berichtet wird, der mit den feinen Antennen, der in einer ungewöhnlichen Tiefe erahnt, versteht, mit dem Herzen Jesus nah ist. Wie gut, dass wir diese Berichte über ihn haben. Und später sieht er den verherrlichten Jesus und versucht dies in seiner Offenbarung zu beschreiben. Völlig überwältigt, fast fehlen ihm die Worte dafür. Die Jünger brauchen also zweierlei. Sie brauchen die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und real ist. Und sie brauchen aber auch eine innere Bestätigung dafür. Sie brauchen eine Begegnung mit Gottes Realität, eine Begegnung mit ihm selber, eine tiefe Herzensüberzeugung, das ist wahr. Hörensagen allein reichte nicht. Und so ist es bei uns doch auch. Es braucht dieses Zweierlei, die Botschaft der Auferstehung. Das ist die Botschaft, so wie es die Bibel berichtet. Jesus lebt, er ist lebendig. Aber damit ein Mensch glauben kann, braucht es noch etwas dazu. Sonst bleibt Ungewissheit, Theorie, Religion. Wir brauchen das zutiefst in unserem Herzen zu erkennen, das ist wahr. Es braucht die Begegnung mit Gottes Realität. Jetzt leben wir nach der Himmelfahrt. Jesus ist nicht mehr leibhaftig auf der Erde, aber er ist genauso real und lebendig. Und wir leben nach Pfingsten. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Gegenwärtig, mit Kraft. Viele von uns haben das an Ostern erlebt. Gottes Wort und der Heilige Geist gehören zusammen. Wort, das trifft und Wahrheit lehrt, so heißt es in einem Lobpreislied. Und die Wahrheit ist eine Person, Jesus selber. Und er offenbart sich durch sein Wort und durch seinen Geist. Und so können wir erkennen, das ist wahr. Uns helfen dazu natürlich Glaubenserfahrungen, Ermutigungen durch Gottes Wort, unsere Geschwister, Zeugnisse, Gebetserhörungen, Wunder, Gottes Eingreifen in Situationen, das schenkt Gott selbst durch seinen Geist bis heute. Ich habe mal überlegt, wie war das für mich am Anfang meiner Gottesbeziehung? Was war wichtig, um glauben zu können, um zu einer Überzeugung zu gelangen? Ich bin in keiner frommen Familie aufgewachsen. Wir gingen zwar zur Kirche, aber das war mehr Tradition oder Kultur. Ich kam aber durch eine Freundin in eine Jugendgruppe des CVJM und ich erinnere mich an ein Erlebnis ganz am Anfang. Ich kannte vieles in der Bibel. Ich hielt das auch für richtig. Ich war aber noch nicht so ganz davon überzeugt, dass der auferstandene Jesus wirklich real, lebendig, gegenwärtig ist in meinem Leben. Ich hatte aber Interesse, war neugierig. An einem Sonntag hatten wir ein Treffen unserer Gruppe und ich wollte auf jeden Fall dorthin gehen. Mich hat es hingezogen. Ich wusste, das ist irgendwie wichtig für mich und meinen Glauben dabei zu sein. Ich musste mit der Straßenbahn fahren und hatte einen ziemlich weiten Weg zur Straßenbahn. Auf dem Weg habe ich gemerkt, dass ich meinen Geldbeutel mit meiner Fahrkarte zu Hause liegen gelassen hatte. Zurückzugehen war keine Option, ich wäre viel zu spät gekommen, dann hätte ich gleich zu Hause bleiben können. Und in der Situation habe ich gebetet, so wie ich es von den anderen kennengelernt hatte. Jesus, jetzt bin ich mal gespannt, was du machst. Wie soll das gehen? Schwarzfahren will ich nicht, aber ich habe den Eindruck, dieses Treffen ist wichtig für mich. Ich will dahin gehen. Was machst du jetzt? Ich bin weitergelaufen und ein paar Meter weiter lag vor mir auf dem Gehweg eine Mehrfahrtenkarte, heißt das, glaube ich, hier, so eine Streifenkarte. Ich habe die aufgehoben und habe gesehen, eine Fahrt war frei. Das reichte genau, um zu unserem Treffen zu kommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ein bisschen geplättet war, dass ich so eine schnelle und konkrete Antwort bekam. Was bei dem Treffen dann war, das weiß ich nicht mehr, das war auch egal. Ich hatte erlebt, dass der auferstandene Jesus real und lebendig ist, an so einem kleinen Erlebnis. Das hat meinen Glauben gestärkt. Natürlich war das nicht entscheidend, aber doch eindrücklich. Oh wow, plötzlich war dieser Gott völlig real und gegenwärtig. Worauf kommt es letztendlich an? Die Jünger haben es gebraucht, Jesus selber zu begegnen, manche mehrfach. Und Jesus kommt zu ihnen und zeigt sich ihnen, er ist mit ihnen, er ist ganz gegenwärtig. Und dann haben wir gerade schon gelesen folgenden Satz. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als auferstanden. Oha, das klingt ganz schön deutlich. Aber so sind wir doch. Jesus musste damals und muss auch bei uns, glaube ich, ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten, auch nach seiner Auferstehung. Und eigentlich könnte er sagen, liebe Leute, ich habe euch das doch alles angekündigt. Ich habe euch doch alles erklärt. Ihr müsstet es doch eigentlich verstehen. Darauf weist er sie hin. Aber er ist gnädig. Er zeigt sich, damit sie glauben können. Und was sagt er dann in ganz vielen Begegnungen nach der Auferstehung? Friede sei mit euch. Und dann sendet er sie. Was heißt das für uns? Ein Glaube, der nur auf Erfahrungen beruht, den finde ich kritisch. Er trägt nicht in Krisenzeiten. Erfahrung verblasst häufig. Davon können wir nicht dauerhaft leben und im schlimmsten Fall interpretieren wir im Nachhinein alles anders. So sind wir manchmal eben auch. Da braucht es solides Wort Gottes. Das ist das, was trägt, auf das wir uns verlassen können. Hier steht's, das hast du Gott gesagt und darauf verlasse ich mich. Bibel als Theorie reicht aber auch nicht. Das ist Religion oder Kultur. Glaube ist immer Beziehungsgeschehen zwischen Gott und mir. Und das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Ich darf und ich kann damit rechnen, dass Jesus lebt und gegenwärtig ist, mitten in meinem Alltag, und da wird Glaube konkret und lebendig. Wir können diese Beziehung pflegen. Das ist das, was wir tun können, unseres geben. Wir können versuchen, im Wort Gottes zu Hause zu sein, zu lesen, zu lernen, mit Jesus im Gespräch sein. Wir haben gehört, die Wahrheit ist eine Person, Jesus, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können uns entscheiden, das zu glauben. Ja, ich lasse mich drauf ein. Ich gehe mal diesen Schritt. Ich lasse mich drauf ein, ich glaube dir. Wir können darum bitten, immer wieder, dass Gott unser Herz berührt durch seinen Geist. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, mir die Gewissheit schenkt, das ist wahr. Und so wie die Claudi das vorhin im Lobpreis formuliert hat, macht die Tore auf, so dürfen wir unsere Herzenstore aufmachen und auf Gottes Stimme hören, feine Antennen entwickeln, Jesus nachfolgen. Ich darf drum bitten, Jesus, zeig dich mir mit ganz offenem Herzen, und dann lässt er sich finden. Und Jesus tut das auch von sich aus immer, immer, immer wieder. Wer die Berichte von Open Doors liest, dem begegnen seit Jahren immer wieder Geschichten von jungen Männern aus dem arabischen Raum, denen Jesus im Traum erscheint. Oft als Auferstandener, verherrlicht. Und viele dieser jungen Männer, die das erlebt haben, die machen sich auf die Suche nach ihm. Die nehmen Konsequenzen auf sich. Die verlassen zum Teil ihre Familien und ihre Heimatländer. Sie lassen sich taufen. Einer von ihnen auch mal hier im EAG. Sie riskieren etwas für Jesus, weil sie ihn gesehen haben und erkannt haben, er ist das wert, ihm nachzufolgen und dem immer wieder nachzugehen. Ja, Jesus ist es wert. Wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann ändert das alles. Dann hat das Auswirkungen auf unser Leben, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, egal was kommt. Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not. Und er ist es wert, dass wir ihm folgen, dass wir von ihm weitererzählen, dass wir uns senden lassen zu denen, die ihn noch nicht kennen. Amen.